Vielleicht gleich zum Anfang, deine eigene Expertise erstreckt sich ja nicht nur auf das Buch, sondern du veröffentlichst auch ganz häufig Texte und machst Veranstaltungen zu dem ganzen Thema. Wie bist du selber zur Auseinandersetzung mit Faschismus und Faschismustheorien und Faschismen überhaupt gekommen?
Einerseits durch mein gewissermaßen privatpolitisches Engagement gegen die extreme Rechte, das ich seit vielen Jahren verfolge, und andererseits durch mein Studium der Geschichts- und Politikwissenschaften damals. Da habe ich mich ja viel mit Nationalismus und Faschismusforschung befasst und war vielleicht auch ein bisschen ähnlich wie du verblüfft über die Unklarheit und Unschärfe dieses Begriffes, verblüfft darüber, wie wenig eigentlich da ein gesicherter, einigermaßen allgemein anerkannter Faschismusbegriff besteht, insbesondere auch in linken und antifaschistischen Kreisen, und wie wahllos und beliebig und polemisch der doch dann sehr häufig benutzt wird.
Da würde ich auch dann gleich praktisch bei diesen Wahrheiten und Ungenauigkeiten einsteigen, mit dem Blick auf praktisch unseren aktuellen Kriegssituationen. Russische Armee hat die Ukraine angegriffen. Putin argumentiert es oder hat zu Beginn vor allem propagandamäßig argumentiert, dass es eine Entnazifizierungsaktion wäre. Gleichzeitig gibt es rechte Kampfverbände sozusagen auf beiden Seiten. Und wenn ich es richtig weiß, hat Zelensky auch in Bezug so auf den Angriff auf ein Holocaust-Denkmal und dergleichen auch von Faschismus gesprochen. Wie ist diese Verwendung von dem Begriff da konkret einzuordnen?
Das ist einfach eigentlich das Normale, wie im politischen Alltagsgeschäft mit dem Faschismusbegriff und dem Faschismusvorwurf umgegangen wird. Das ist einfach ein Kampfmittel. Das dient der Skandalisierung, dem Verfolgen der jeweiligen Interessen. Mit Faschismusforschung und Faschismustheorie hat das kaum etwas zu tun. Also ich sehe auch oft tatsächlich die Vorwürfe in beide Richtungen als wesentlich unbegründet an. Weder auf der ukrainischen noch auf der russischen Seite tatsächlich hier zielgerichtete Versuche für Massenmord auf großer Skala und bei aller Schrecklichkeit des Krieges, in dem immer Kriegsverbrechen stattfinden, immer Zivilbevölkerung leidet, und auch bei aller Brutalität des russischen Vorgehens, ist meiner Ansicht nach nicht zutreffend, davon einem Genozidversuch durch Russland oder einem Vernichtungskrieg zu sprechen.
Mit Massenmorden sprichst du auch schon ein Thema an, das immer wieder auftaucht bei der Beschäftigung mit Faschismus. Vielleicht ist das ein guter Punkt, um mal kurz zu umreißen, was bedeutet eigentlich faschistisch im Grunde genommen, wenn man jetzt eine Definition treffen muss?
Ja, die große Frage der Faschismustheorie natürlich, die du jetzt stellst, da gibt es eine jahrzehntelange Forschungskontroverse und Theoriedebatte dazu, die man nicht mal ebenso in einem Satz abreißen oder zusammenfassen kann, zumal Faschismus ja unterschiedliche Bedeutungsebenen hat. Das kann die Bezeichnung einer Ideologie oder politischen Bewegung sein, das kann ein Herrschaftstyp, ein Regime, eine Herrschaftsform meinen, eine Staatsform, wenn man so will. Oder es kann auch einen bestimmten Politikstil meinen, also eine bestimmte Art und Weise, Politik zu machen. Und es gibt sicher auch noch weitere wichtige Aspekte beim Faschismusbegriff. Aber wir können jetzt mal so im Sinne der Fragestellung und auch mal, sagen wir mal, eine Anwendung auf die aktuelle Situation Russland-Ukraine von Faschismus als politischer Bewegung vielleicht sprechen, wenn wir uns vorstellen, dass eine faschistische Bewegung einen ins Äußerste gesteigerten Nationalismus oder auch religiösen Fundamentalismus vertritt, meistens auch eine Bewegung ist, die über irgendwelche Art von Kampfverbänden, von Milizen, von Paramilitär verfügt oder die solche Verbände sich zumindest anschaffen will, und dass so eine Bewegung in aller Regel auch mit Terror und Gewalt gegen wirkliche und vermeintliche GegnerInnen vorgeht oder zumindest solche Gewalt plant und vorbereitet. Und diese Bewegung will im Grunde mit Gewalt eine neue Nation oder ein neues Kollektiv erschaffen und soll kampfstark sein, soll siegreich in der Konkurrenz gegen andere Staaten und ethnische, religiöse Gruppen sich behaupten können, soll ganz geschlossen sein und auch einheitlich, ja, homogen. Und zu diesem Zweck werden halt mit massiver Gewalt innere und äußere, wirkliche und vermeintliche Feinde verfolgt, also im Inneren insbesondere bürgerlicher Liberalismus und Demokratie, Gewerkschaften, die Arbeiterinnenbewegung, die Frauenbewegung, überhaupt alle Emanzipationsbewegungen, alle Formen der Linken und auch so etwas wie Individualismus und Hedonismus, und auf der äußeren Ebene werden eben konkurrierende Staaten und Gruppen bekämpft oder sollen bekämpft werden. Es gibt meistens auch so einen antisemitisch grundierten Zug gegen vermeintliche internationale oder globale Herrschaft, ja, also etwa eine angebliche jüdische Weltverschwörung oder auch das, was so gerade auch in der heutigen Extremrechten so als zum Beispiel als Globalisten bezeichnet wird. Das sind so, glaube ich, die wichtigen Stoßrichtungen. Und wenn so eine Bewegung sich entfalten kann, wenn sie nicht aufgehalten wird, nicht gestoppt wird, wenn sie es vielleicht sogar schafft, Bündnis mit irgendwelchen einflussreichen, mächtigen Gruppen in der Gesellschaft Wirkungsmacht zu erlangen, eventuell sogar zur Staatsmacht zu greifen, dann haben wir als Ergebnis Terror auf wirklich breiter Grundlage, im schlimmsten Fall eben Vernichtungskrieg und Massenmord.
Weil in dieser Beschreibung ist jetzt schon häufiger praktisch gefallen, so extrem, wenn es sich überschlägt, in eine radikale Position sozusagen. Ich glaube, das ist so ein ganz spannender Punkt zum sich anschauen, wo dieser Umschlagspunkt ist, weil das ja die Abgrenzung ist zu autoritär, zu reaktionär, vielleicht auch teilweise zu konservativ, aber vor allem auch zu rechtspopulistisch oder rechtsradikalen Bewegungen. Kann man das irgendwo festmachen, wo dieser Drehpunkt ist, dass etwas sich ins Faschistische verschiebt?
Diesen einen wirklich zuverlässigen Lackmustest, wann wird etwas, was vorher vielleicht nur in Anführungszeichen extrem rechts oder autoritär oder konservativ war, zu faschistisch, den gibt es in dieser Form nicht. In der Tat, genau, also kreist darum, auch ein großer Teil der faschismus-theoretischen Debatte irgendwie darzustellen, wo könnte wirklich so dieses sogenannte faschistische Minimum sein, wo könnte sozusagen dieser Kern von Faschismus sein, wo man genau sagen kann, was gehört dazu und was nicht. Das wird dadurch schwierig, dass eben, wie ich vorhin schon sagte, Faschismus unterschiedliche Ebenen hat. Also es ist zum Beispiel durchaus denkbar, dass eine politische Bewegung in ihrer Ideologie wesentliche Züge von Faschismus weist, so wie ich das eben geschildert habe, dass sie aber in ihrer Praxis, in ihrer Struktur davon abweicht. Also dass sie sich da vielleicht gar nicht großartig unterscheidet von anderen Bewegungen, die so auf dem politischen Feld unterwegs sind. Und dann kommt halt auch noch dazu, dass eine politische Bewegung oder auch ein Regime sich in der Zeit verändert. Also es kann sich radikalisieren, es kann sich aber auch zurückbilden.
Vielleicht wird das Ganze auch tatsächlich mit diesem historischen Rückgriff ein bisschen klarer. Ja, Faschismus als Bewegung oder als politische Ideologie vor allem ist ja ein Phänomen, das vor allem verortet wird in den 20er bis 40er Jahren historisch, was, wenn ich praktisch das, was ich schon von dir gelesen habe, richtig einordne, nicht so ganz zutrifft, weil es tatsächlich den Ursprung schon im 19. Jahrhundert hat und natürlich sich nach 45 fortgesetzt hat, aber nicht mehr an der Staatsmacht. Vielleicht da kurz der Blick drauf, wie ist Faschismus historisch entstanden, unter welchen Bedingungen und was sind so ganz konkrete Beispiele, die eindeutig oder klar als faschistische Regime zu benennen sind und warum?
Faschismus ist aus den nationalistischen Massenbewegungen in Europa und auch vergleichbaren Bewegungen auf anderen Erdteilen, Nordamerika wäre hier zu nennen, entstanden, ist eine Radikalisierung dieser unterschiedlichen Nationalismen erstmal gewesen, Krisen gesteuert und in ideologischen Vorformen und in ersten, sag mal, organisatorischen Kernen und Bewegungskernen lässt sich das in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts verorten und nimmt dann so langsam Gestalt an und tritt dann sozusagen mit der großen Krise Erster Weltkrieg nach dem Ersten Weltkrieg in eigentlich allen europäischen Ländern auch auf den Plan und wird in Italien mit Mussolinis Machtergreifung 1922 zum Erfolgsmodell und dann in Form und Inhalt sozusagen weltweit exportiert und dann in einer nochmaligen, Verschärfung und Radikalisierung durch den Nazifaschismus, durch Nazi-Deutschland auch nochmal zum weltweiten Exportschlager, bis sozusagen auch in unsere Tage finde ich dann eben immer wieder Nachahmer. Wenn wir jetzt sozusagen diese klassische Epoche des Faschismus anschauen, also die Zeit vom Ende des Ersten Weltkrieges bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, dann gibt es da eine Gruppe von Bewegungen, teilweise auch Regimen, also Bewegungen, die es teilweise auch schafften, zur Staatsmacht in ihren jeweiligen Ländern zu kommen, worum eigentlich relativ wenig Meinungsverschiedenheiten bestehen darüber, ob die nun wirklich zu Faschismen zu zählen sind. Man könnte für diese, Gruppe der sicheren Kandidaten auch vielleicht so einen neuen Extrabegriff des Radikalfaschismus vorschlagen. Da gehören bestimmte besonders terroristische und gewalttätige genozidale Faschismen Osteuropas dazu, kroatische Ustascha etwa oder auch ukrainische, insbesondere westukrainische Bandera-Faschisten, ungarische Pfeilkreuzler, rumänische Legionäre und sozusagen als schlimmste und auch mächtigste Ausprägung der ganzen Sache die deutsche Nazi-Bewegung und für den italienischen Faschismus würde ich das zumindest für dessen Früh- und dessen Spätphase so einen Anschlag bringen. Und dann gibt es eine ganz große Zahl, wie gesagt, in eigentlich jedem europäischen Land und mittlerweile auch, wenn wir jetzt auch die Zeit nach 45 uns anschauen, fast so jedem Land der Welt, eine große Gruppe von Bewegungen und Phänomenen, wo das eben diskutierbar ist und insbesondere auch mit Blick auf die Grenzziehung zwischen konservativ und faschistisch. Da gibt es immer eine ideologische Nähe, da gibt es immer ideologische Schnittmengen. Ja, also zum Beispiel das, was Putin so repräsentiert, die politischen Kräfte, die er auch sammelt, die Ideologie, die Rhetorik, die er vertritt, das würde ich mit Begriffen wie ja, radikal konservativ, autoritär, nationalistisch, antiliberal, antiwestlich erstmal beschreiben. Würde es aber vom Faschismus abgrenzen. Wir haben, wie gesagt, diese Nähe zwischen dem Feld des Autoritären und Konservativen und dem Faschismus. Also, und wir haben auch Bündnisbeziehungen, aber wir haben eben auch immer wieder so konservative, autoritäre, nationalistische Machthaber, die gegen gewissermaßen noch radikalere faschistische Formationen auch extrem repressiv vorgehen mit harter Hand. Ne? Und das ist etwas, was auch Putin, insbesondere gegen russische Neonazis, als irgendeinen Punkt in den 2000er Jahren auch verstärkt praktiziert hat und sozusagen versucht hat, sein Regime und seine Variante von imperialem, an zaristische Traditionen anknüpfenden Nationalismus auch nach rechts hin sozusagen abzugrenzen. Putins Regime und seine Ausgangsbedingungen her und seine Herrschaftstechnik finde ich eigentlich sehr gut mit dem Begriff des Bonapartismus zu fassen, der also in der Faschismus-Theorie immer schon eine große Rolle gespielt hat, insbesondere in verschiedenen marxistischen Ansätzen, der ganz erstaunliche Anwendbarkeit eigentlich hat, wenn man es auf Putins Regime und auch die Art und Weise, wie er eben an die Macht gekommen ist.
Ja, zu dem Bonapartismus als Erklärungskonzept haben wir auch ein ausführliches Interview gehabt. Das kann man dann gerne bei unserer Webseite nochmal nachhören, um das vielleicht auch nochmal genauer einzuordnen, was das genau umfasst. Gerade eben hast du von so verschiedenen Begriffen gesprochen, so reaktionär, konservativ, radikal, konservativ, rechtsradikal, rechtspopulistisch würde ich mit reinnehmen. So, es gibt sehr viele Begriffe, wie man praktisch mit rechte Bewegungen bis zu faschistische Bewegungen bezeichnen kann, die eigentlich ja auch zeigen, dass es eine analytische Schärfe eigentlich gibt, wenn man über solche Bewegungen spricht. Aber die Tatsache ist ja, wenn wir uns den politischen Diskurs anschauen, dass tatsächlich dann relativ schwammig über Faschismus gesprochen wird, vor allem auch von einer linken Bewegung aus. Da wäre vielleicht noch ganz spannend, so ein bisschen zu gucken, welche Rolle spielt eigentlich dieser Faschismusbegriff im politischen Diskurs, wenn wir über solche Bewegungen sprechen, weil ja eigentlich so ein Antifaschismus aus einer Haltung herausgeht, zu verhindern, dass es wieder zum Faschismus kommt. Also muss ich ja auf der einen Seite benennen, wo faschistische Tendenzen auftauchen, vor allem halt, um auch einen Zusammenhalt gegen diese Bestrebungen zu ermöglichen und zu zeigen, so hey, das geht in diese Richtung. Alle, die was damit ein Problem haben, müssen sich organisieren und dagegen was tun. Antifaschistischer Grundkonsens sozusagen. Auf der anderen Seite ist ja auch das Problem da, dass praktisch Gruppen in eine faschistische Ecke gestellt werden, die nicht zwingend dahin gehören und die damit praktisch nicht das Gegenteil von verharmlost werden, also praktisch deren Rolle verstärkt wird sozusagen.
Also da würde ich gerne nochmal einhaken, wenn gestattet. Wir sehen ja, wie zum Beispiel Putin selbst antifaschistische oder Anti-Nazi-Rhetorik nutzt. Und das macht er, um im eigenen Land, aber auch bei potenziellen Unterstützerinnen in anderen Ländern ein Echo zu finden und gewissermaßen ein Verständnis für seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine auch zu werben. Und du hattest ja auch in der Anmoderation diese Wahrheitsquäntchen angesprochen. Und zu diesen Andockpunkten, ja, die für so eine Polemik dienlich sind, gehört halt, dass eine positive Bezugnahme auf die ukrainischen Radikalfaschisten unter Bandera aus der Zeit bis 45 und auch danach, dass das zumindest in Teilen der ukrainischen Gesellschaft durchaus stattfindet. Also da wird sozusagen dieser genozidale Faschismus, Ultranationalismus, der in der Zeit des Zweiten Weltkrieges teilweise verbündet mit Nazi-Deutschland, Völkermord gegen jüdische Menschen, gegen polnische Menschen, gegen russische Menschen und andere verübt hat, wird halt eingebaut in so eine Erzählung von ukrainischer Tradition. Das ist zu kritisieren, das macht aber die Menschen, die das vertreten und die unterschiedlichen, also ja, teilweise auch unterschiedlichen politischen Spektren, die das sozusagen machen, jetzt nicht unbedingt schon zu Vertreterinnen oder Vertretern dieser faschistischen Variante von ukrainischem Nationalismus. Vielleicht nochmal zu deiner Frage, wie wir nutzen oder wie sollten Antifaschistinnen diesen Begriff benutzen. Grundsätzlich ist es, würde ich sagen, wichtig und legitim, auf faschistische Potenziale und Entwicklungstendenzen hinzuweisen und darauf immer hinzuweisen, dass unterschiedliche Phänomene aus dem Bereich des Nationalismus oder überhaupt der politischen Rechten diese Gefahr mit sich bringen, wenn man ihnen nicht entgegentritt. Die Frage ist halt nur, gerade auch in Diskussionen, die antifaschistische Leute so untereinander führen, ob da nicht auch mal ratsam wäre, ein bisschen zurückzutreten von der Alarmierungs- und Skandalisierungsrhetorik, die man da häufig auch zu Recht anschlägt im politischen Kampf und noch ein bisschen sich an der einen oder anderen Stelle die Zeit zu nehmen, mal genauer hinzustellen, diese Begriffe. Und du hattest, also wir haben ja jetzt wirklich schon alle mit ungefähr allen jongliert, die da in dem Bereich eine Rolle spielen, ja, von Bonapartismus über Faschismus und Rechtspopulismus, diese Begriffe als Hilfsmittel zu nehmen, sich über die zu verständigen, zu gucken, Unterschiede, Gemeinsamkeiten, was trifft zu, was nicht. Nicht unbedingt mit dem Ziel, also die ganze Welt feinsäuberlich zu ordnen und für alles dann so einen passenden Begriff zu haben, weil das ist eigentlich ja, eine sehr trockene und wenig praxisrelevante Übung, sondern eher sozusagen diesen Weg über die Begriffsdiskussion zu nutzen, um zu einem besseren und auch ja, von mehr Leuten geteilten Verständnis über die jeweiligen Phänomene. Da könnte ich jetzt sozusagen als Experte für Faschismustheorie beitragen, dass ich sage, also wir haben hier ein Phänomen, lass es dann im Putin sein oder lass es bestimmte Formen von ukrainischem Nationalismus sein, lass es auch Dinge aus Deutschland sein, wie die AfD oder andere. Wie können wir da sozusagen Faschismusbegriff anlegen, bestimmte Kriterien, die so in der ja, Theoriegeschichte entwickelt worden sind, Unterschiede und Gemeinsamkeiten, und am Ende haben wir dann hoffentlich mehr gelernt über das Phänomen, aber wir werden wahrscheinlich immer noch zumindest in bestimmten Bezügen Unsicherheiten haben, aber wir könnten eine differenzierte Antwort geben und sagen, dieses oder jenes können wir mit Fug und Recht als faschistisch bezeichnen, und das hilft uns dann vielleicht ein bisschen zur Orientierung auch in unserer antifaschistischen Praxis.
Eine Orientierung, die ja auch notwendig ist, um praktisch auch zu erkennen, wo welches Handlungspotenzial nötig ist, weil man dann auch klar sieht praktisch, wo die Gefahr herkommt.